Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der König von Äthiopien, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das von seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Was für eine schöne Geschichte, die mochte ich schon in Kindertagen. Aber was ist das eigentlich für eine Geschichte? Da verbergen sich ja ganz unterschiedliche Themen. Also zum einen könnte man sagen, das ist eine Missionsgeschichte. Aber man könnte auch sagen, das werden wir gleich noch hören, das ist eine Bekehrungsgeschichte. Und dann ist es auch eine Taufgeschichte. Und bei genauem Hinblick ist es auch eine Gehorsamsgeschichte. Und es ist auch eine Wort Gottes- oder Bibelgeschichte. Es kommt ganz drauf an, worauf man seinen Blick richtet und wie man seinen Schwerpunkt setzen will. Warum eigentlich Missionsgeschichte? Da muss ich ein klein wenig ausholen. In der Apostelgeschichte im ersten Kapitel, im achten Vers steht: Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Dieser achte Vers im ersten Kapitel, das ist ein Schlüsselvers. Der ist sozusagen wie das Inhaltsverzeichnis für das ganze Buch, die ganze Apostelgeschichte mit ihren 28 Kapiteln. Anfangs dachten die Apostel, das Evangelium, diese frohe Botschaft von Jesus, die ist bestimmt allein für die Juden. Und die Apostel mussten erst lernen, die mussten erst verstehen und Stück um Stück begreifen und dahin geführt werden, dass das Evangelium für alle Menschen ist. Und das wird in der Apostelgeschichte entfaltet. Und zunächst haben sie einfach das Evangelium in Jerusalem und Judäa verkündet, eben den Juden. Und dann kommt das achte Kapitel, unser Kapitel. Und das ist so eine Schnittstelle hin zur Weltmission. Da wird diese große Veränderung nun eingeleitet. Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen. Für uns ist das alles selbstverständlich. Für die war das damals eine ganz große Sache. Was ist da geschehen? In Kapitel 7, da wird der der Stephanus hingerichtet. Der stirbt den Märtyrertod. Und dann lesen wir in Kapitel 8 am Anfang, dass jetzt die Gemeinde zerstreut wurde. Da begann die erste systematische Verfolgung der Gemeinde Jesu. Und einer der Zerstreuten war der Philippus. Der war auch so ein Diakon wie der Stephanus. Und das lesen wir dann in Kapitel 8 am Anfang, dass der Philippus nach Samarien ging. Und als er dort ankommt, was hat er gemacht? Sich versteckt. Nein, wes des Herz voll ist, geht der Mund über. Der hat dort das Gleiche gemacht wie in Jerusalem. Der hat den Leuten von Jesus erzählt. Und die Samaritaner waren offen dafür. Die haben angefangen, an Jesus zu glauben, Jesus zu vertrauen. Damit hat der Philippus zunächst nicht gerechnet und vor allem nicht die anderen Leute in Jerusalem, die zur Gemeinde gehörten. Das hat sich nämlich schnell bis dorthin herumgesprochen. Die waren ganz perplex. Das war eine Irritation. Und die haben überlegt, ja, was heißt denn das jetzt und wie gehen wir damit um? Und dann haben sie die obersten Apostel, den Johannes und den Petrus, dahin geschickt nach Samarien. Die sollen sich das mal anschauen. Und der Petrus und der Johannes, die erlebten dann, dass diese Leute dort tatsächlich an Jesus glaubten und auch den Heiligen Geist hatten. Und die sagten dann, Samarien hat das Wort Gottes angenommen und haben sich sehr darüber gefreut. Das war nun dieser erste Schritt über Judäa hinaus, der erste Schritt in die Weltmission. Und dann kommt unsere Geschichte. Und, um das noch vorwegzunehmen, im nächsten Kapitel wird dann der Saulus zum Paulus, bekehrt sich dieser Völkermissionar. Und in Kapitel 13 zieht er dann auf seine erste Missionsreise aus. Das ist der große Zusammenhang. Deshalb ist unser Text auch Missionsgeschichte. Aber es ist eben auch eine Bekehrungsgeschichte. Und da geht es jetzt um das Suchen und Finden. Der Kämmerer oder Finanzminister stammte aus Äthiopien. Das damalige Äthiopien lag im Bergland am Zusammenfluss des Blauen und des Weißen Nils. Das ist das heutige Staatsgebiet des Sudans. Der Mann war also vermutlich ein Nubier und mit tief schwarzer Hautfarbe ausgerüstet. Wir erfahren, dass er Staatsbeamter war, Finanzminister sozusagen, und als Staatsbeamter buchstäblich mit Haut und Haaren seiner Königin verpflichtet und deshalb auch ein Eunuch. Der war also ganz oben angekommen auf dieser Karriereleiter. Aber offensichtlich war ihm das nicht genug. Dieser Mann, der hatte doch eigentlich alles. Geld, Ansehen, einen tollen Job, Verantwortung, bestimmt ein tolles Haus, konnte sich alles Mögliche wünschen und leisten. Aber dieser Mann macht sich auf die Suche, und zwar auf die Suche nach Gott. Und ich habe mir überlegt, wie ist es eigentlich bei uns heute? Machen sich Leute noch auf die Suche nach Gott? Kennst du jemanden, der sich gerade auf der Suche nach Gott befindet? Ich habe den Eindruck, irgendwie schaffen es die Leute, diese Frage, die eigentlich Gott in uns hineingelegt hat, sodass es in jedem Leben früher oder später den Moment gibt, wo einer anfängt, nach Gott zu fragen. Aber irgendwie sind wir da so benebelt und eingenommen von vielen anderen belanglosen Dingen, dass viele Leute das schaffen, diese Frage einfach zu übergehen und zur Seite zu schieben. Der Kämmerer macht dies nicht. Der lässt diese Frage zu und geht ihr nach. Er macht sich auf die Suche nach Antwort. Und wie er das macht, das finde ich schon mal beeindruckend. Er war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. So steht es in unserem Text. Gewiss hatte es Orte der Anbetung auch in seiner Heimat gegeben. Aber irgendetwas oder irgendjemand hat ihn bewogen, sich darüber hinaus auf die Suche zu machen. Vielleicht war er einfach enttäuscht von den Göttern Äthiopiens. Vielleicht hatte er eine große Not, die ihn in Bewegung gesetzt hat. Wir wissen das nicht. Er macht diese Reise nach Jerusalem und das war kein Pappenstiel. Das ist Ausdruck seiner tiefen Sehnsucht nach Antwort auf diese Frage. Das war eine Strecke von 3000 Kilometern. Johannes, das ist doppelt so weit wie nach Albanien. Also, der hat sich das richtig was kosten lassen. Und es nicht in einem bequemen Fahrzeug oder gar mit dem Flugzeug, sondern mit einer Kutsche, einem offenen Gefährt. Der war also wochenlang unterwegs. Er hat sich diese Gottessuche etwas kosten lassen. Er geht nicht davon aus, dass ihm die Antwort auf diese Frage nach Gott einfach so in den Schoß fallen wird. Nur lange genug warten, dann wird es schon irgendwann eine Lösung geben. Nein, der sucht. Und suchen, das ist was Hochaktives, das setzt einen in Bewegung. Da haben wir doch unsere Erfahrungen, oder? Ich habe den Eindruck, je älter, umso mehr suchen ist angesagt. Brille, Schlüssel, wer weiß wie hier alles, Geldbeutel. Ganz schlimm, wenn einem das Mobiltelefon abhanden kommt. Da bricht wirklich Panik aus. Also da ist Schluss mit lustig, wenn das Mobiltelefon fehlt. Da wird alles andere zur Nebensache. Da wird gesucht. Volle Konzentration. Wo war ich unterwegs? Wo könnte das liegen? Wie waren die Abläufe? Konzentration, bis man gefunden hat. Wer sucht, der macht sich wirklich auf den Weg. Und jetzt, wenn man schon nach dem Mobiltelefon so eine Aktion macht, wie viel mehr müsste man sich ins Zeug legen bei der Frage nach Gott? Da ist der Kämmerer wirklich ein Vorbild. Er sucht zunächst dort, wo es eine realistische Chance gibt, Antwort zu finden. Er fährt nach Jerusalem. Irgendjemand hat ihm die Spur dorthin gelegt. Und dem geht er jetzt nach. Mit allem, was das bedeutet. Urlaub nehmen, Geld investieren, Zeit investieren und so weiter. Er will finden. Und er sucht nicht einfach um des Suchens willen, weil es schön ist, unterwegs zu sein und einer Frage nachzugehen. Nein, für ihn hat es Bedeutung. Der sagt, wenn es Gott gibt, dann will ich mein Leben nicht ohne Gott leben. Und deshalb diese Konzentration und dieser Einsatz und dieser Eifer. Und so kommt er nach Jerusalem. Und jetzt beginnt das Finden. Aber ganz anders, als der Kämmerer sich das vorgestellt hat. Und das müssen wir auch wissen, wenn wir auf der Suche sind nach Gott, dass sich das ganz anders dann darstellt und ergibt, als wir es vielleicht denken. Oder wenn wir da Menschen begleiten. Da kann das ein unendlich langer Weg sein, 3000 Kilometer. Was er dort erlebt, darüber erfahren wir leider keine Einzelheiten, aber vermutlich nicht viel Angenehmes. Denn er war Ausländer und durfte gar nicht wirklich rein in den Tempel, nur in den Vorhof. Und sein Ausländersein konnte er nun mal wegen seiner Hautfarbe wirklich nicht verbergen. Also Anbetung im Tempel war gar nicht möglich. Schlimmer noch war die Erkenntnis, dass er als Eunuch nur den äußeren Vorhof betreten durfte. Ich weiß nicht, was das emotional mit dem Kämmerer gemacht hat. Enttäuschungen gehören offensichtlich bei der Suche nach Gott dazu. Er konnte sich nach Gott sehnen, aber musste einsehen, er würde nie angenommen sein. Die Erhörung seiner Gebete blieben ihm versagt. Aber selbst diese Erfahrung, dieses Erleben, ausgeschlossen zu sein, kann ihn nicht ganz bremsen. Und jetzt lesen wir da etwas Wichtiges an unserem Text. Der kaufte sich eine Schriftrolle. Wenigstens das. Er hat ein Stück Bibel gekauft. Das Neue Testament gab es ja noch nicht. Also eine Jesaja-Rolle. Und ich glaube, das hat eine Stange Geld gekostet, so eine Rolle Jesaja. Aber wisst ihr, das sagt uns dieser Text. Das ist der Ort, das Wort Gottes, wo wir Gott finden können. Das ist der Ort, wo Gott sich uns zeigt und offenbart. Und deshalb kauft er diese Schrift. Und dass das der Schlüssel ist, entdeckt er erst dann später. Schwer enttäuscht macht er sich mit dieser Jesaja-Rolle auf den Weg nach Hause. Jetzt war er wohl am Ziel gewesen, aber doch nicht angekommen. Im Tempel wohnte wohl Gott, aber für ihn unerreichbar. Und was jetzt folgt, das steht unter der Überschrift Finden. Und das finde ich so bewegend. Das ist so unglaublich und das ist so mutmachend zu sehen, wie das dann geht, wenn einer sich auf die Suche macht. Was Gott jetzt in Szene setzt, um diesen suchenden Mann zu begegnen und ihn zu retten. In der Schriftlesung haben wir gehört von dieser Geschichte. Und vielleicht hat sich mancher gewundert, warum diese Geschichte. Da machen sich Frauen oder Leute mit ihren Kindern auf den Weg zu Jesus und dann werden sie nicht vorgelassen. Und die Jünger zeigen denen die rote Karte. Geht weg, ihr seid hier nicht erwünscht. Aber das merkt Jesus. Und dann schreitet Jesus ein und macht den Weg frei. Und dann können diese Leute mit ihren Kindern zu Jesus kommen. Und genau das Gleiche passiert hier ja auch. Hier stellt Jesus diesem enttäuschten Kämmerer auf seiner Heimreise in den Süden einen Evangelisten in den Weg. Und das an einer ganz einsamen Stelle in der Pampa, wo niemand vorbeikommt, in der Mittagshitze. Gott ruft einen Mitarbeiter eigens für diese Aufgabe. Und er ruft ihn heraus aus einer bewegenden anderen Aufgabe. Da war gerade Erweckung in Samaria und der Philippus der leitende Kopf. Und der geht jetzt weg, weil Gott ihn ruft. Dort an diesen einsamen Ort, weil Gott ihn dort braucht. Das ist diese Gehorsamsgeschichte, die in diesem Text steht. Alles lässt er stehen und liegen, ohne zu wissen, warum. Und dann führt Gottes Geist diese beiden Männer, den Philippus und den Nubier, dort zusammen. Ein einziges Wunder. Präzision bis ins Kleinste. Das i-Tüpfelchen ist, dass sie dann dort nach dieser Bibelstunde und Evangelisation noch an einem Stück Wasser, an einem Tümpel vorbeikommen und der gleich getauft werden kann. Ist das nicht großartig, wie Gott das eingefädelt hat? Man denkt da wären zwei Menschen unterwegs, ihre Pläne umzusetzen und wir entdecken, es ist von A bis Z Gottes Initiative und Gottes Handeln. Wenn sich einer auf die Suche macht, ist Gott am Werk und das er findet, da ist auch Gott am Werk. Hatte der Kämmerer nicht gedacht, er wüsste, wo Gott wohnt, im Heiligtum, in der Höhe und fährt deshalb bis nach Jerusalem. Und jetzt entdeckt er, es ist gerade umgekehrt. Gott weiß, wo er sich aufhält, wo er sich gerade bewegt und was ihn umtreibt. Der Kämmerer war zu einem Heiligtum aufgebrochen, in dem Gott ganz sicher gegenwärtig war. Das lesen wir ja auch im Alten Testament, dass Gott in diesem Tempel gegenwärtig ist. Aber dort wird er abgewiesen, als untauglich und unbefugt abgestempelt. Und jetzt schickt Gott nach ihm, dorthin, wo er gerade ist. Das ist einfach großartig. Und dann lernt er in dieser Bibelstunde beim Philippus, dass der Gott Israels nicht ein Gott ist, der Opfer sucht oder irgendwelchen Einsatz, um ihm nahe zu kommen, sondern dass es umgekehrt ist, dass dieser Gott sich hingibt und dass er uns sucht. Der Gott Israels, der will nicht Knechte haben. Er will Kinder haben, die ihn lieben. Das wird alles neu in seinem Verständnis. Da macht Gott für ihn, den Kämmerer, den Vorhang auf. Und was besonders wichtig ist für diesen Mann, das gilt schon jetzt, von jetzt an. Und deshalb lässt er sich dort taufen. Und deshalb ist diese Geschichte auch eine Taufgeschichte. Das, was ihm zugesagt wurde, das gilt schon jetzt, das hat schon jetzt begonnen. Und Gott macht es von seiner Seite her klar mit diesem Bund, der geschlossen wird in der Taufe. Die Schranken waren abgerissen, die Mauern endgültig weg. Alles, was ihn bisher von Gott trennte, das spielte jetzt keine Rolle mehr. Er konnte eine schwarze Haut haben und auch noch anderes, was nicht passen wollte. Bei Gott war sein Name angesehen und sein Name ins Buch des Lebens geschrieben. Jesus, der hat all diese Mauern eingerissen und abgebrochen. Der Kämmerer war geliebt und geehrt. Er hatte gefunden. Oder wir könnten natürlich auch sagen, er wurde gefunden. Unser Text sagt am Ende, er zog seinen Weg fröhlich. Das gilt über einem Leben, das Jesus gefunden hat. Amen.